SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Ein Fanal für die Pressefreiheit. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an eine philippinische Journalistin und an einen russischen Journalisten. Neuanfang, die CDU plant für die Zeit nach Armin Laschet. Und hohe Gaspreise. Brüssel und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld. Zu unserem ersten Thema. Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr nicht an Politiker oder Organisationen, sondern an zwei Journalisten. Das Nobelkomitee im norwegischen Oslo vergab ihn an den ehemaligen Chefredakteur der russischen Zeitung Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, und die philippinische Journalistin Maria Ressa, die in ihrem Land das investigative Nachrichtenportal Rappler Online mitbegründet hat. Unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges berichtet, wie das Nobelkomitee seine Entscheidung begründete.
Dmitri Muratov ist Gründer der russischen Zeitung Novaya Gazeta, die unabhängigste Zeitung Russlands sei, so das Nobelkomitee. Die zweite Preisträgerin ist Maria Ressa, eine philippinische Journalistin, die kurz nach der Bekanntgabe im norwegischen Fernsehen nach Worten rang.
I think just shock and it's really for emotional. But happy for my team.
Ich bin geschockt, sehr emotional, aber auch sehr glücklich für mein Team. Damit meint sie die Mitarbeitenden ihres Online-Nachrichtenportals Rappler. Gemeinsam haben sie immer wieder über den Kampf gegen den illegalen Drogenhandel der philippinischen Regierung berichtet, der international stark kritisiert wurde. Tausende Menschen sollen dadurch ums Leben gekommen sein. Der Internationale Strafgerichtshof kündigte eine Untersuchung an. Ihre journalistische Arbeit werde immer schwieriger, so Maria Ressa.
So much.
Unser größtes Problem ist, dass so viel im Verborgenen geschieht. Und wir machen, was wir immer machen, verantwortlichen Journalismus, Recherchen, die die Mächtigen zur Verantwortung ziehen. Es ist nur sehr viel schwieriger geworden mit dem Fortschreiten der Technik und den sozialen Medien. Sie lassen es zu, dass Autoritäre und Diktatoren Algorithmen nutzen, um ihre Macht zu stärken und Demokratien aus dem Inneren heraus zu zerstören. Sie und ihren russischen Kollegen verbinden, dass beide unabhängigen Journalismus in Ländern verteidigen, in denen das keine Selbstverständlichkeit sei. So begründet Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des Nobelkomitees, die diesjährige Auszeichnung. Freier, unabhängiger und faktenbasierter Journalismus dient dem Schutz vor Macht, Lügen und Kriegspropaganda. Das norwegische Nobelkomitee ist davon überzeugt, dass Meinungs- und Pressefreiheit dazu beitragen, die Öffentlichkeit zu informieren. Diese Rechte sind entscheidende Voraussetzungen für Demokratie und den Schutz vor Krieg und Konflikten.
Der Bericht von Sophie Donges aus Stockholm in diesem Fall. Über die Auszeichnung für Muratov von Ressa spreche ich jetzt im SWR-Tagesgespräch mit Michael Rediske. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Herr Rediske, beide Preisträger arbeiten in Ländern, die von ausgesprochen autoritär agierenden Staatschefs, Russland-Staatschef Putin und dem philippinischen Präsidenten Duterte geführt werden und in denen die Zahl ermordeter Journalisten extrem hoch ist. Seit 1992 wurden in Russland 58 Journalisten ermordet, auf den Philippinen 87. Ist das ein Signal, dass sich die freien, unabhängigen Medien nicht zerstören, nicht mundtot machen lassen?
Die Länder, wo am meisten Journalisten ermordet werden, sind leider noch nicht das Signal, weil es werden dann auch weniger. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Ermordungen, weil eben viele doch mundtot gemacht wurden. Aber eine der wenigen in den Philippinen, die das eben nicht erlaubt und die ihre Stimme erhebt und die wir auch stark unterstützen bei Reporter ohne Grenzen, ist Maria Ressa.
Maria Ressa hat viel über den blutigen Anti-Drogen-Krieg von Staatschef Duterte berichtet. Das ist ausgesprochen gefährlich. Dazu gehört sehr, sehr viel Mut. Derzeit steht sie vor Gericht. In den letzten 2 Jahren, hat sie gesagt, seien 10 Haftbefehle gegen sie ausgestellt worden. Hilft der Friedensnobelpreis ihr bei ihrer Arbeit, dass das autoritäre Regime sie jetzt vielleicht eher mal in Ruhe lässt, dass die Welt mehr auf sie blickt und mehr auf das blickt, was dort tatsächlich geschieht?
Der Friedensnobelpreis, der hilft natürlich in Aufmerksamkeit. Ansonsten stehen die Philippinen ja weltweit nicht so im Mittelpunkt. Allerdings muss man sagen, dass auch sehr viel internationale Unterstützung schon erhält. Es gibt eine breite Koalition, die weltweit für sie eintritt und die immerhin erreicht hat, dass einige Verfahren gegen sie auch schon eingestellt wurden. Aber es laufen eben auch noch weitere Verfahren.
Wie helfen Sie ihr beispielsweise?
Na, wir können von hier aus ihr nur mit einer großen Kampagne helfen. Zusammen mit einer weltweiten Koalition haben wir viele Prominente erreicht, die Videos ins Netz gestellt haben zu ihren Gunsten. Das zeigt, wie breit die internationale Unterstützung ist. Aber wir kommen natürlich auch an den Präsidenten, der ja eine völlige Verachtung für Menschenrechte hat, überhaupt nicht ran.
Kommen wir zum anderen Preisträger, Dmitri Muratov. Die Novaya Gazeta, von der er Chefredakteur war, ist eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Zeitungen in Russland, für die auch die ermordete Journalistin Anna Politkovskaya arbeitete. Ihr Tod jährte sich gestern zum 15. Mal, also das war gestern, am 7. Oktober. Ein Preis auch für diese unerschrockene Journalistin, die ihre Recherchen zu den russischen Kriegsverbrechen im Tschetschenienkrieg mit dem Leben bezahlte?
Ja, das würde ich auch so sehen. Das finde ich eine gute Bemerkung. Mir fiel vorhin, als wir von dem Preis hörten, auch ein, vielleicht hätte sie es auch posthum verdient. Aber es ist gut, dass einer der Gründer, der Novaya Gazeta, das jetzt auch bekommen hat. Wir denken auch immer weiter an Anna Politkovskaya. Wir haben tatsächlich gestern an ihrem 15. Todestag auch wieder eine Mahnwache organisiert vor der russischen Botschaft in Berlin. Und es ist ganz wichtig, dass gerade solche Leuchtfiguren, die da noch übrig geblieben sind, die Novaya Gazeta ist ja sozusagen auch die Säule der russischen Oppositionszeitung schon seit den 90er Jahren, dass die auch im Gedächtnis der Weltöffentlichkeit bleiben.
Ist das auch ein Preis gegen Putin und seinen Allmachtsanspruch, dass er die Presse praktisch gleichschalten kann?
Ja, das ist es sicherlich, denn es ist ohnehin ein Preis für alle mutigen Journalisten und Journalistinnen, die sich gegen autoritäre Regierungen auflehnen. Putin wird sich nun durch diesen Preis jetzt auch nicht besonders beeindrucken lassen. Aber es zeigt doch, dass nicht nachgegeben wird gegenüber dem, wie Sie gerade gesagt haben, Allmachtsanspruch der Gleichschaltung der Medien, Ausweisung von Journalisten und Journalistinnen, dass da sozusagen weiterhin Opposition besteht.
Aber das ist ja auch immer ein Preis, bei dem das Nobelkomitee dann eben auch ein politisches Zeichen setzt. Man denke nur mal zurück, als Barack Obama als junger Präsident damals den Preis bekommen hat.
Ja, gut, man kann sich fragen, ob es gut ist, dass Menschen, die gerade als Präsidenten gewählt werden und gute Absichten geäußert haben, schon den Friedensnobelpreis bekommen. Wir haben leider von Obama später auch anderes erlebt, aber hier haben wir es sicherlich auch zu tun mit einem Journalisten, einer Journalistin, die wirklich jahrzehntelang schon bewiesen haben, dass sie für Menschenrechte und Pressefreiheit eintreten.
Herr Rediske, Fake News ist eines der Schlagworte, mit denen speziell in den letzten Jahren versucht wurde, Journalistinnen und Journalisten und ihre Arbeit zu diskreditieren. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich da in besonders unwürdiger, niveauloser Weise hervorgetan. Ist der Preis ein Signal für freien, unabhängigen Journalismus?
Ja, das sehen wir auch auf jeden Fall so, wobei es natürlich sehr viele Menschen gibt, die sich jetzt vor allen Dingen im Internet auch gegen Fake News einsetzen. In vielen Ländern, man könnte sagen, dass Maria Ressa in gewisser Weise da auch ein Beispiel für ist, weil sie ja auch im Internet publiziert und seit langem publiziert hat und auch dort gerade die Fake News, die der Präsident Duterte, der ja auch zu den Corona-Leugnern gehört, dagegen eingetreten ist.
Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an die philippinische Journalistin Maria Ressa und an den russischen Journalisten Dmitri Muratov. Dazu im SWR-Tagesgespräch Michael Rediske. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In die Bundesrepublik, in der CDU dreht sich das Personalkarussell. Wer wird Nachfolger, Nachfolgerin von noch Parteichef Armin Laschet? Der Ex-Kanzlerkandidat der Union hatte gestern erklärt, dass er den Weg für eine Neubesetzung der Parteispitze freimachen wird. Seither wird noch etwas heftiger als in den Tagen zuvor über Namen spekuliert, die dafür in Frage kommen. Und natürlich darüber, wie das Ganze ablaufen soll, mit Mitgliederbefragung oder ohne. Und nicht zu vergessen, der Zeitpunkt. Also, vieles ist unklar. Klar ist nur, die CDU steckt ganz tief in der Krise und einen Großteil der Verantwortung trägt der Kanzlerkandidat und noch Parteivorsitzende Armin Laschet. Das zumindest kommentiert Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Armin Laschet schwurbelt gern und immer wieder. Er dreht Satzpirouetten, anstatt klar zu argumentieren und am Ende auch klare Entscheidungen zu treffen. Diese Art zu kommunizieren ist auch sinnbildlich für Laschets Art von Politik. Er hat Probleme ignoriert, er will Krisen aussitzen und sich immer ein Hintertürchen offen lassen. Doch das geht nicht mehr. Zur Erinnerung, Armin Laschet hat bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz im Januar gerade mal gut die Hälfte der CDU-Delegierten hinter sich versammelt. Dann hat er sich mit Hilfe von CDU-Parteigranten die Kanzlerkandidatur gesichert. Das ist legitim. Allerdings hat er den Widerstand von Markus Söder und der eigenen Parteibasis unterschätzt. Armin Laschet hat nie gezeigt, warum er der richtige CDU-Chef ist. Armin Laschet hat nie gezeigt, warum er der richtige CDU-Kanzlerkandidat ist. Und Armin Laschet hat sämtliche Meinungsumfragen über Monate ignoriert. Kandidat, Kampagne, Wahlprogramm, Strategie – nichts hat bei der Union zusammengepasst. Niemand wusste, für was Kanzlerkandidat und Partei überhaupt noch stehen. Die CDU ist inhaltlich entkernt, das Grundsatzprogramm der Partei stammt von 2007. Armin Laschet will als Person einer Jamaika-Koalition künftig nicht im Weg stehen. Und gleichzeitig will er, Laschet, Ansprechpartner der Union für FDP und Grüne sein, sollte es nochmal Verhandlungen geben. Er will die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung wahren, auch wenn Teile seiner Partei längst in die Opposition wollen. Doch warum sollen FDP und Grüne überhaupt mit einem geschwächten CDU-Vorsitzenden reden, der nicht in der Lage ist, ständige Durchstechereien an die Medien zu verhindern? Armin Laschet konnte keine Vertrauensbasis für ein Jamaika-Bündnis schaffen. Armin Laschet will seine Nachfolge selbst moderieren und das Jamaika-Feuer am Köcheln halten. Also sich weiter durchschwurbeln und lieber strippen, anstatt Konsequenzen ziehen. Der Schaden für die CDU könnte dadurch immer größer werden. Denn während FDP und Grüne bei den jungen Punkten und in den Sondierungen mit der SPD den Takt vorgeben, präsentiert sich die CDU unter Laschet machtbesessen, altbacken und zunehmend reformunfähig.
Zur Lage der CDU, die Meinung von Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Gaspreise sind in jüngster Zeit in die Höhe geschossen, Gasspeicher sind nur zum Teil gefüllt. Die Suche nach den Gründen beschäftigt Politiker in Berlin, Brüssel und anderswo. Es wird mit dem Finger auf Russlands Präsident Putin gezeigt. Ein Vorwurf, Russland verknappe das Gas künstlich, um die Preise hochzutreiben oder wolle nun erst einmal die Gaspipeline Nord Stream 2 füllen. Andere sehen die Ursache für die hohen Preise bei den CO2-Abgaben, also nicht bei Russland. Aus Moskau heißt es, die EU betreibe eine verfehlte Energiepolitik. Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel, ist das nur Propaganda oder ist an diesem Vorwurf etwas dran?
Naja, Russland weist zunächst mal die Vorwürfe an seine eigene Adresse entschieden zurück. Hier wird von unserer Seite überhaupt nichts verknappt, heißt es etwa bei Gazprom. Schuld an der Preisexplosion sind tatsächlich aus Moskauer Sicht zum großen Teil die Europäer selbst, vor allem deshalb, weil sie nicht mehr so wie früher sehr langfristige Lieferverträge schließen mit festen Preisen. Und dann, so heißt es in Moskau, müssen sie eben auch damit rechnen, dass Erdgas teurer wird, wenn die Nachfrage steigt. Und das ist im Moment aus verschiedenen Gründen ja der Fall. Da wären dann die CO2-Preise, die obendrauf kommen. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, die wirtschaftliche Erholung nach der großen Corona-Krise. Denn vor allem China braucht und verbraucht sehr, sehr viel Gas. Weltweit wird auch einiges auf Vorrat gerade gekauft, weil der letzte Winter ungewöhnlich hart war. Viele Speicher sind gerade deshalb ziemlich leer. Und dazu kommt dann noch, dass Wasserkraftwerke oder Windanlagen in Europa im Sommer über längere Zeit weniger eingespeist haben, als sonst üblich war. Das alles treibt eben die Preise und mit Blick auf die Lieferung aus Russland ist es nach allem, was wir hören, wohl so, dass Gazprom seine Verträge einhält, aber eben auch nicht mehr liefert, obwohl das eigentlich wohl möglich wäre. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht gibt es ja gerade in anderen Teilen der Welt mehr zu verdienen. Das könnte zumindest eine Erklärung sein.
Wie groß ist denn in Brüssel die Angst, dass Putin die Gaslieferungen als politische Waffe einsetzt?
Also diese Angst gibt es natürlich schon. Auch deswegen ist der Widerstand gegen die Pipeline Nord Stream 2 in vielen EU-Ländern ja auch so groß, weil man sich dadurch noch abhängiger macht und dass Russland seinen Erdgas sozusagen als Waffe benutzt, um politische Ziele durchzusetzen. Das ist ja in der Ukraine auch schon mal passiert. Da haben Millionen Menschen tagelang im Dunkeln und im Kalten gesessen im Winter. Und im aktuellen Fall könnte es durchaus das Ziel von Wladimir Putin sein. So wird jedenfalls hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Sie haben es auch schon angesprochen, dass die umstrittene Pipeline, das Nord Stream 2, eben so schnell wie möglich in Betrieb geht. Da läuft im Moment noch das Genehmigungsverfahren. Dafür ist die Bundesnetzagentur in Deutschland zuständig. Und der Verdacht hier in Brüssel, die Gerüchte gehen so. Moskau drosselt seine Lieferungen, das treibt die Preise. Besorgte Menschen gehen auf die Straße und die europäische Politik hat dann eigentlich keine andere Wahl mehr, als den Weg für die neue Leitung freizumachen, damit mehr Gas fließen kann. Und damit wäre dann das Problem für beide Seiten zufriedenstellend gelöst.
Gibt es denn überhaupt eine gemeinsame EU-Energiepolitik?
Naja, höchstens teilweise. Wenn wir mal beim Beispiel Erdgas bleiben, dann hat jedes Land eigene Versorgungsverträge. Deutschland oder die Niederlande oder Finnland setzen traditionell eher auf langfristige Absprachen. Darum ist der Preisschock in diesen Ländern auch noch vergleichsweise erträglich. In Spanien oder in Frankreich wird eher kurzfristig geplant und darum schlägt die Explosion da auch besonders heftig durch. Und es kommen ja auch gerade sehr viele Vorschläge aus Madrid und aus Paris, mehr zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu bestellen, gemeinsame Vorräte anzulegen. Aber daran sind nicht alle Mitgliedstaaten interessiert.
Wie positionieren sich denn die osteuropäischen EU-Länder, also jene Staaten, die früher mehr oder weniger von Moskau beherrscht wurden zu Sowjetzeiten?
Naja, da ist die Kritik an Moskau und auch an der deutschen Bundesregierung natürlich nach wie vor sehr groß. Da sitzen die entschiedensten Gegner der neuen Gaspipeline Nord Stream 2, weil sie eben von der Versorgung befürchten, abgeschnitten zu werden, weil diese Leitung ja direkt von Russland an einen deutschen Standort verlaufen wird. Und darum ist man dort auch der Meinung, dass man auf andere Formen der Energieerzeugung setzen muss. Auch da wird sehr stark auf erneuerbare Energien gesetzt, aber das hilft natürlich alles nur sehr langfristig, weil der Bau von Windkraftanlagen sehr viel Zeit braucht und deswegen wird überall in Europa, auch im Osten, auf kurzfristige Hilfe für die Verbraucher gesetzt. Da geht es darum, die Strompreise zu deckeln, die Stromsteuer zu senken, zumindest für eine bestimmte Zeit oder auch direkte Zuschüsse zu zahlen. Das ist in Osteuropa nicht anders als im Rest der EU auch.
Die EU, Russland und das knappe, teure Gas, das waren Informationen von Stefan Überbach, unserem Korrespondenten in Brüssel. Und wir bleiben bei der EU. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft von Ländern, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Grundlage haben. Eine Selbstverständlichkeit, ohne die die Gemeinschaft als solche nicht überlebensfähig und funktionsfähig ist. Allerdings sind diese Grundlagen nach Ansicht einiger Mitgliedstaaten durchaus interpretier- und dehnbar. Ungarn ist so ein Land oder auch Polen, dessen Verfassungsgericht gestern erklärte, dass nationales Recht über EU-Recht stehe. Damit heißt es, bei der EU werden die Grundlagen der Gemeinschaft in Frage gestellt. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Jakob Mayer.
Die EU-Kommissionspräsidentin ist nach eigenen Worten tief besorgt über das gestrige Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das nationales Recht über EU-Recht stellt. Die EU-Verträge sind ganz klar, betont Ursula von der Leyen in einer von ihrem Sprecher verlesenen Erklärung. Urteile des Europäischen Gerichtshofes sind für Gerichte in den Mitgliedstaaten bindend.
EU-Law has primacy.
Das EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Das gilt auch für Verfassungsbestimmungen. Wir werden alle Befugnisse nutzen, die uns nach den Verträgen zustehen, um dies zu gewährleisten.
to ensure this.
An welche Befugnisse die EU-Kommission dabei denkt, sagt der Sprecher nicht. Brüssel will den Richterspruch prüfen und dann über die nächsten Schritte entscheiden. Nach den Worten von Kommissionspräsidentin von der Leyen brauchen Bürger und Unternehmen in der EU Rechtssicherheit. Es müsse gewährleistet sein, dass in Polen EU-Regelungen gelten und dass EuGH-Entscheidungen voll umgesetzt werden. Das sieht auch Katharina Barley von der SPD so. Sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Ihrer Ansicht nach verabschiedet sich Polen mit dem Urteil aus der Europäischen Rechtsgemeinschaft. Barley macht Druck auf von der Leyens Behörde.
Die Kommission muss jetzt dringend reagieren, am besten finanziell, denn das ist das, was diese Regierungen am stärksten trifft.
Auch Europaabgeordnete von Grünen und FDP verlangen, für Polen vorgesehene EU-Mittel einzufrieren. Die Kommission verzögert seit Monaten die Auszahlung von Fördergeld für den Wiederaufbau nach der Pandemie. Warschau erwartet aus dem Fonds 24 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Brüssel macht eine unabhängige Justiz im Empfängerland zur Voraussetzung, die kontrollieren kann, dass die Mittel ordnungsgemäß eingesetzt werden. Auch die Mehrheit der anderen EU-Staaten muss für die Auszahlung grünes Licht geben. Danach sieht es derzeit nicht aus. Die Bundesregierung stellt sich jedenfalls klar auf die Seite der Kommission. Sie hat unsere volle Unterstützung, dem europäischen Recht überall in der EU Geltung zu verschaffen, twittert Bundesaußenminister Heiko Maas. Frankreichs Europaminister Clément Beaune spricht im Sender BFM TV von einem Angriff auf Europa. Klare Worte auch von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Polens Vorgehen gefährdet den Bestand der Gemeinschaft, sagt er.
Man muss sagen ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt, dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann.
Einem Bruch, den niemand will, wie mehrere Politiker betonen. Denn die polnische Bevölkerung bekenne sich in Umfragen immer wieder mit klarer Mehrheit zur Europäischen Union. Das gestrige Urteil ist der neue Höhepunkt im seit Jahren schwelenden Streit zwischen Warschau und Brüssel über rechtsstaatliche Grundsätze in Polen. Die Kommission wirft der Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Gerichte und die Gewaltenteilung zu untergraben und hat deshalb beim EuGH mehrere Verfahren angestrengt. Die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts erfolgte auf Initiative von Regierungschef Mateusz Morawiecki. Der hatte die Richter vor einem halben Jahr gebeten, zu prüfen, ob die polnische Verfassung Vorrang vor EU-Recht habe.
Aus Brüssel der Bericht von Jakob Mayer. Der Winter naht und damit stellt sich für Politiker, Mediziner und andere Verantwortliche wieder einmal die Frage, wie die Corona-Pandemie in Schach gehalten werden kann. Zwar sind wohl deutlich mehr Menschen als bislang angenommen geimpft, davon geht zumindest das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, aus. Überstanden ist die Pandemie damit aber noch lange nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schlussfolgerte aus den neuen Erkenntnissen des RKI, dass man nun allein mit Masken im öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemein 3G, also geimpft, genesen und getestet, durch den Winter käme. Das gilt dann beispielsweise auch für Universitäten. SWR-Reporter Robert Wolf hat sich kurz vor Semesterstart an der Uni Freiburg umgehört, wie die Erwartungen für das kommende 3G-Wintersemester dort sind.
Das Semester steht vor der Türe und mit 3G soll neben den Studierenden wieder ein bisschen Normalität an die Hochschule zurückkommen. Studierende aus Freiburg.
Ich finde es sehr schön. Also ich habe erst im Wintersemester letztes Jahr angefangen zu studieren und ich finde es sehr schön, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, überhaupt meine Vorlesung in Präsenz zu haben.
Ist da, glaube ich, sinnvoll, sich irgendwas auszudenken, dass es möglichst schnell vonstatten geht, weil sonst ist die ganze Zeit für die Vorlesung nur mit Kontrollieren draufgegangen.
Ich glaube, alles andere als 3G wäre ziemlich verantwortungslos.
Der zu erwartende Aufwand bei rund 25.000 Studierenden in Freiburg ist riesig. Bei kleinen Veranstaltungen können Lehrende den 3G-Status noch selbst kontrollieren. Bei größeren Vorlesungen mit hunderten Teilnehmenden sieht das anders aus. Michael Schwarze, der Prorektor für Studium und Lehre an der Uni Freiburg.
Jetzt sind wir eine Uni mit 180 Gebäuden, in denen Lehre stattfindet. Da können Sie nicht überall jemanden hinstellen. Das ist logistisch, finanziell nicht leistbar. Und da hat das Land eine Möglichkeit geschaffen, ein Stichprobenmodell einzuführen.
Stichprobe heißt, größere Veranstaltungen werden per Zufall ausgewählt und kontrolliert. Das endgültige Konzept werde laut Michael Schwarze aktuell noch ausgearbeitet. Aber schon jetzt steht fest, für ungeimpfte Studierende wird das Semester in Präsenz schwer. Studierende wie die Jurastudentin Tina. Sie will sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen.
Ich bin stinksauer. Denen ist das anscheinend egal. Das ist jetzt für diejenigen, die sich eben nicht für die Impfung entscheiden wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass die jetzt halt es erschwert haben oder gar möglicherweise auch gar nicht studieren können.
Für sie ein großes Problem, die Tests zukünftig selbst zahlen zu müssen.
Da sind wir gerade dabei, mit anderen Studierenden, die halt nicht geimpft sind und auch nicht vorhaben, sich zu impfen, da zumindest zu fordern, dass die Kosten übernommen werden für die Tests, damit wir eben trotzdem teilhaben können am Grundrecht Bildung.
Wie und dass 3G im laufenden Unibetrieb funktionieren kann, zeigt die Freiburger Universitätsbibliothek. Hier wird schon seit August vor Betreten der Lesesäle mit 1000 Plätzen auf 3G kontrolliert. Ralf Ohlhoff von der UB Freiburg.
Wir mussten ja selbst auch lernen, mit den Apps umzugehen. Und das hat sich dann relativ schnell für uns als gut handhabbar erwiesen. Und für die Studierenden war es eigentlich auch dann relativ Routine. Mittlerweile dauert es 2-3 Sekunden. Man zeigt die App vor und dann dazu noch die Unicard, wo der Name draufsteht. Und dann ist alles geritzt.
Im Unirektorat weiß man aber, das kommende Semester wird nicht leicht. Prorektor Michael Schwarze.
Ich hoffe, dass jeder Student einen erheblichen Anteil wieder in Präsenzlehre hat. Dann hoffe ich, wird das ein gutes Semester.